Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, werte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Oktoberausgabe der Gemeinschaftssendung. Aus dem Neumarter Studio begrüßt Sie Gabi Mesey. Die Themen der Oktoberausgabe sind die Donauschwaben beim Oktoberfest in München, die Bibliothek der Dinge im Bukarester Goethe-Institut eröffnet, Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2019, 30 Jahre Gemeinschaft junger Ungarn-Deutscher, deutsche Kulturdekade im Banater Bergland, internationales deutschsprachiges Studententheatertreffen in Klausenburg, die Jakob-Bleier-Gemeinschaft feiert unlängst den 25. Geburtstag und Erntedankfest in Groß-St.-Nikolaus. Das sind unsere Themen heute. Bleiben Sie dran. Das größte Volksfest der Welt ist wohl das Oktoberfest in der bayerischen Hauptstadt München. Vom 22. September bis zum 7. Oktober war in diesem Jahr die Theresienwiese wieder voll von Besuchern aus aller Welt. Zum traditionellen Aufmarsch der mehr als 6000 Trachtenträger machten diesmal auch die Donauschwaben mit. Die Trachtengruppe Banater Schwaben München mit der Blaskapelle Banater Echo sowie die Löwe-Tanzgruppe der Ungarndorf aus fünf Kirchen. Mit dabei war auch Adi Ardelian von Radio Temeswar und sein Reiseführer war Hansi Müller, ein Banater Schwabe, der in Bayern aufgewachsen und nun als Erwachsener ins Banat zurückgekehrt ist, aber jedes Mal gerne wieder seine zweite Heimat und seine alten Freunde besucht.
Für mich ist das die zweite Heimat. Ich war 33 Jahre daheim. Ich kannte das schon als kleines Kind. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt momentan auf das größte Volksfest der Welt bin.
Die Geschichte des mittlerweile größten Volksfestes der Welt beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts und den Anlass dazu bietet eine königliche Hochzeit, erklärt Hansi Müller.
Eigentlich war das früher eine Hochzeit zwischen einem bayerischen Prinzen und einer polnischen Prinzessin und für jeden Jahreshochzeitstag wurde ein Fest veranstaltet.
Es war damals die Hochzeit von Prinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, die mit einem großen Pferderennen gefeiert wurde. Am 17. Oktober 1810 war es soweit. Zu Ehren des königlichen Brautpaares, das wenige Tage davor geheiratet hatte, fand der Vorläufer zum Oktoberfest auf der Wiese am Stadtrand von München statt. Der Name des Ortes wurde von der Brautprinzessin Therese übernommen, heißt seither Theresienwiese und liegt heute fast im Stadtzentrum der bayerischen Hauptstadt. Jahr für Jahr fand die Wiesen daraufhin als privat finanzierte Veranstaltung statt, bis 1819 die Münchner Stadtväter die Veranstaltung übernahmen. Immer mehr Buden und Karusselle kamen hinzu, was der Wiesen nach und nach zu ihrem Volksfestcharakter verhalf. Ausfälle gab es einige im Laufe der Zeit wegen Epidemien, Kriegen oder schlechten Wirtschaftslage. Und so kommt es, dass in diesem Jahr 2018 die 185. Auflage gefeiert wurde. Das Pferderennen gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, mit Ausnahme der Jubiläumsauflagen. Daher aber haben die gegenwärtigen Besucher viele andere Vergnügungsmöglichkeiten.
Auf geht's zum Schichtel. Da werden die Politiker richtig verarscht. Da werden Kabarets gemacht. Es ist einer der ältesten Schausteller beim Oktoberfest, über 50 Jahre. Heutzutage ist es sehr kommerziell, aber sehr schön immer noch. Es kommen im Jahr zwischen 6 und 7,1 Millionen. Und man verkauft bis zu 10 Millionen Liter Bier. Die Bierstraße. Hier sind alle Biersorten, die in München gemacht werden. Keine von auswärts, nur Münchner Biere.
Ähnlich wie bei den Christkindlmärkten gibt es auch beim Oktoberfest als Maskottchen ein schönes junges Mädchen, das durch die Bierstraße in Begleitung mehrerer Wächter auf einem Pferd reitet und mit einem Bierkrug die Gäste willkommen heißt. Einer der wichtigsten Anziehungspunkte im Programm des Oktoberfestes ist der Trachten- und Schützenzug am Sonntagvormittag, am zweiten Festtag. Die Banater Schwaben als Teil der deutschen Volkskultur machen an diesem großen Trachtenumzug seit mehreren Jahren mit, sagt Hansi Müller weiter.
Die Banater Schwaben machen seit 1950 mit. Da waren das die Donauschwäbische Trachtengruppe Freising. Ab jetzt ungefähr 10 Jahren machen die Banater Schwaben München alle 2 Jahre mit. Es ist immer so, einmal die Siebenbürger Sachsen, einmal die Banater Schwaben. Immer auf Zweierrhythmus.
Die Trachtengruppe der Banater Schwaben hatte diesmal die Ordnungsnummer 48 von mehr als 60 Gruppen. Sie bestand aus der Trachtengruppe Banater Schwaben München, die zur Schau schwäbische Trachten aus verschiedenen Ortschaften des Banats stellte, der Blaskapelle Banater Echo und der Gastgruppe Löwe der Ungarndeutschen aus 5 Kirchen. Harald Schlapanski ist stellvertretender Vorsitzender im Vorstand der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland.
Das ist uns natürlich eine ganz große Ehre, hier dabei zu sein, unsere Trachten, unser Brauchtum der Banater Schwaben hier in Deutschland zu präsentieren, auf dem großen Oktoberfestzug in München. Wir haben verschiedene Trachten aus den schwäbischen Ortschaften aus dem Banat. Es sind zum Beispiel die Blumenthaler Tracht, die Wetscherhauser Tracht, die Bakowarer Tracht und viele, viele mehr. Denn wir legen sehr viel Wert darauf, dass jede Person, die bei uns in der Tracht Gruppe mitmacht, auch die Trachten ihrer Eltern oder Großeltern anzieht und somit einen besonderen Bezug zu seiner Tracht hat. Und das schöne Bunte sagt auch vieles aus.
Die Blaskapelle Banater Echo entstand vor 15 Jahren im Süden Deutschlands mit dem Ziel, die alte banatschwäbische Musik wieder aufleben zu lassen. Und das macht die Kapelle auch beim größten Volksfest der Welt, beim Oktoberfest in München, sagt Kapellmeister Manfred Ehmann.
Für uns als Kapelle ist es natürlich erstmal eine Ehrensache. Vor allem, dass wir das Banat hier musikalisch vertreten dürfen, das zum zweiten Mal. Und als der Harald uns dann gefragt hat, ob wir das wieder machen wollen, haben wir natürlich sofort zugesagt und keine Mühen gescheut. Wir kommen jetzt von knapp 400 Kilometern daher und sind froh, einfach dabei zu sein und unsere Musik der großen Öffentlichkeit einfach zu präsentieren. Wir spielen einfach die traditionelle Banater Musik, wie sie bei uns zu Hause gemacht wurde. Alle sind original Banater Schwowe und im Banat teilweise noch geboren und haben auch teilweise noch da musiziert. Und natürlich auch Eigenkompositionen von mir, aber alle im original Banater Stil.
Als Gastgruppe der Banater Schwaben München waren in diesem Jahr Donauschwaben aus Ungarn, die ungarndeutsche Löwe-Tanzgruppe aus 5 Kirchen.
Ja, ich bin György Varga-Koritár. Wir kommen aus Ungarn. Wir sind eine donauschwäbische Tanzgruppe. Und ja, so, wir haben ganz einfach Tracht hier mitgebracht aus Branau und Branauer Landeskreuz. Und wir sind eingeladen von Banater Tanzgruppe. Und wir haben ganz viele Freunde bekommen und alles ist sehr, sehr schön hier in München. Gott sei Dank, wir haben auch gutes Wetter jetzt.
Nach einigen Regentropfen kam dann am Sonntagmorgen die Sonne heraus und der traditionelle Trachten- und Schützenzug konnte beginnen. Mehr als 6000 Trachtenträger, Schützen und Vertreter verschiedener Handwerken, zu Fuß, auf Pferd oder in Pferdewagen und in Begleitung vieler Musikkapellen marschierten durch die Münchner Innenstadt zur Theresienwiese. Banater Schwaben schrien dabei Sprüche wie bei den traditionellen Kirchweihfesten in Banat, während die Blaskapelle bekannte banatschwäbische Melodien anstimmte. Die einzelnen Gruppen machten ihren Einzug auf das Gelände des Oktoberfestes und besetzten ihre reservierten Plätze in den einzelnen Zelten. Die Banater Schwaben waren im Löwenbräu-Zelt. Zu den Klängen der Blasmusik wurde gegessen, gesoffen und getratscht. Jung oder alt, weiblich oder männlich, mehrheitlich oder Minderheiten zugehörig, alle hatten dabei ihren Spaß. Paul Polling ist der Vorsitzende deutscher Banater Jugend- und Trachtengruppen und spielt bei der Blaskapelle Banater Echo mit. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Elisa Schöffler war er stolz, als Banater Schwabe beim größten Volksfest der Welt mit dabei sein zu dürfen.
Das Oktoberfest an sich ist das größte Fest, was wir in Deutschland hier haben können oder überhaupt mitfeiern dürfen, in Bayern, in Deutschland überhaupt. Wenn wir ein Teil davon sein dürfen als Jugend, als Banater Schwaben, natürlich in der Gruppierung der Münchner, ist ein großer Gewinn in unserer Trachtengruppe, in unserem Tun und Wirken.
Ja, also ich finde es auch. Es ist eine große Ehre, dass man dabei sein darf, dass man als deutsche Minderheit auch hier mit beachtet wird und nicht vergessen wird und sich da präsentieren kann und zeigen kann, wie schön jede Kultur ist. Weil es sind ja nicht nur die Banater Schwaben, die hier auflaufen dürfen, sondern auch viele, viele andere.
Zum Ausklang des Tages unternahm die Kapelle Banater Echo noch eine Tour durch die Wiesen und ließ dabei weitere banatschwäbische Melodien erklingen. Die gute Oktoberfeststimmung wurde an den darauffolgenden zwei Wochen fortgesetzt und Millionen Besucher aus aller Welt betraten die Münchner Wiesen. Und so lässt sich das Oktoberfest in Zahlen ausdrücken. Die Theresienwiese umfasst eine Fläche von 42 Hektar. Davon werden 31 Hektar für das Oktoberfest genutzt. Insgesamt gibt es 144 Gastronomiebetriebe. 37 davon bieten insgesamt fast 120.000 Sitzplätze an. Diese 37 Betriebe teilen sich auf 16 große und 21 kleine Zelte. Einer der begehrtesten ist der Augustinerzelt. Bereits am Nachmittag wird der Haupteingang gesperrt und man kann nur mehr mit einer Vorreservierung hereinkommen.
Wir sind hier jetzt im Augustinerzelt, einer der traditionellsten Bierzelte auf der Wiesn. Ohne Reservierungen kommst du hier rein.
Sagt mein Reiseführer Hanse Müller. Ein Tisch für 10 Personen kostet hier 320 Euro. Mit einbegriffen sind 20 Maß Bier und 10 halbe Händel. Das sind die traditionellen gebratenen Hühnchen. Sicherlich kann man dabei auch weitere bayerische Speisen und Getränke bestellen. Alles aber zu den etwas höheren Oktoberfestpreisen. Denn wer feiern will, der muss schon tief in die Tasche greifen. Der Spaß lohnt sich aber bis zum letzten Cent, bis zur späten Abendstunde oder bis zum letzten Tag des Festes. Danach wird die Wiesn leergeräumt. Im nächsten Herbst geht es dann aber wieder los mit der 186. Auflage des Münchner Oktoberfestes. Also dann auf Wiedersehen und für Gott!
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Warum gleich kaufen und nicht leihen? Braucht man eine Popcornmaschine oder einen Picknickkorb, eine Hängematte, eine Bohrmaschine oder ein Federballspiel, so muss man diese Gegenstände von nun an nicht mehr kaufen, sondern kann sie aus der Bibliothek der Dinge ausleihen. Der Vorteil ist, durch eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen kann man zu Hause Platz schaffen und Geld sparen. Die Bibliothek der Dinge wurde vor kurzem im Bukarester Goethe-Institut eröffnet. Christina Stoika sprach darüber mit Frau Susanne Teichmann, Leiterin der Bibliothek des Goethe-Instituts in Bukarest.
Das Goethe-Institut eröffnet einen neuen Sitz und damit sind auch andere Neuigkeiten verbunden. Eine davon ist die Bibliothek der Dinge. Frau Teichmann, bitte erklären Sie unseren Hörern, was die Bibliothek der Dinge eigentlich bedeutet.
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Hörer kennen sicherlich das Konzept einer Bibliothek. In einer Bibliothek kann man Bücher ausleihen, auch DVDs und Zeitschriften ausleihen. Man benutzt sie, gibt sie zurück und andere Menschen können dasselbe Buch auch lesen und benutzen. Und das Konzept der Bibliothek der Dinge ist ganz einfach. Wir leihen in unserer Bibliothek nicht mehr nur Bücher aus, sondern eben auch Dinge, die man für eine Weile benutzt, dann wieder zurückgibt und so mit anderen auch teilen kann.
Was zum Beispiel für Dinge?
Also es sind Dinge, die man, wie gesagt, nur für eine Zeit lang benutzt, für einen besonderen Anlass oder weil man es ausprobieren möchte. Dazu gehört zum Beispiel eine Bohrmaschine oder eine Hängematte oder ein kleiner Picknickkorb oder ein Federballspiel. Es sind Dinge, die man sich für einen besonderen Anlass ausleiht. Man muss sie nicht kaufen. Vielleicht entscheidet man sich, es ist für mich sehr nützlich, ich benutze diese Sache wirklich öfter und entscheidet sich vielleicht dasselbe zu kaufen. Aber um es auszuprobieren, eine Brotmaschine, eine Popcornmaschine, viele andere Dinge, einen City Roller, man kann es bei uns ausleihen, einmal benutzen, zweimal, wir leihen aus für eine Woche und dann kann man sich entscheiden, muss ich das wirklich kaufen oder reicht es mir, wenn ich es ab und zu benutze?
Und wie kam es zu dieser Idee?
Die Idee haben wir übernommen von anderen Goethe-Instituten auf der Welt, und zwar aus Bratislava und aus Prag. Dort gibt es seit vielen Jahren diese Bibliotheken der Dinge mit sehr viel Erfolg. Und wir haben gedacht, wenn wir umziehen und die Bibliothek neu dem Publikum vorstellen, möchten wir etwas ganz Neues anbieten, etwas Überraschendes anbieten und haben deshalb diese Idee der Bibliothek der Dinge übernommen.
Nun zur traditionellen Bibliothek. Was hat sich alles in letzter Zeit geändert am Konzept?
An unserem Konzept hat sich geändert, dass wir vielleicht mehr als früher darauf achten, dass wir Platz haben für Menschen, die hierher kommen, damit sie sich wohlfühlen, damit jeder, der hier zu uns kommt, seinen Platz findet in der Bibliothek, das zu machen, was er möchte. Wir sitzen zum Beispiel gerade auf gemütlichen Stühlen, an einem kleinen Tisch. Man kann aber auch an einem Arbeitstisch sitzen oder am Fenster, auf Barhockern oder auch auf ganz gemütlichen Sitzkissen. Also wir achten mehr darauf, dass Platz ist für die Menschen, die sich eine Weile hier aufhalten möchten, hier etwas lesen möchten oder spielen möchten, unser neues Angebot der Brettspiele nutzen oder andere Dinge machen, sich einfach mit Leuten treffen, ihre eigenen Geräte hier benutzen. Wir haben natürlich Wi-Fi im Raum. Es soll verschiedene Möglichkeiten geben, diesen Raum zum Lernen, zur Kommunikation und zur Anregung zu nutzen.
Von welchen Leuten wird die Bibliothek am meisten besucht?
Die Bibliothek wird natürlich sehr viel benutzt von den Kursteilnehmern unseres Instituts, die auch immer sehr herzlich eingeladen sind und auch kostenlos die Bibliothek benutzen können. Außerdem gibt es Studenten natürlich, Germanistikstudenten und andere, die Deutsch lernen in ihrem Ausbildungsgang. Sehr viele Lehrer und Personen, die in der Bildung arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die gut Deutsch können, eine enge Verbindung haben zur deutschen Sprache und zu Deutschland, die seit vielen Jahren regelmäßig unsere Bibliothek besuchen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2019, 30 Jahre Gemeinschaft junger Ungarn-Deutscher. Das GEU-Präsidium sowie das Multiplikatorenteam haben ihr diesjähriges teambildendes Wochenende im wunderschönen Bakonyer Wald im Komitat Westprim verbracht. Der konkrete Schauplatz war der romantisch gelegene renovierte Iglauer Park in Waschlut. Das Ziel der Versammlung war die Auswertung der bisherigen Programme und der aktuellen Lage der Organisation sowie die Entscheidung über die Programmreihe für das kommende Jahr. Eines der Hauptthemen war die Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2019, 30 Jahre GEU. Melita Hengel von der deutschen Redaktion Fünfkirchen fragte die Geschäftsführerin der Organisation Zsuzsanna Ritzel.
Vor kurzem fand das strategische Wochenende der Gemeinschaft junger Ungarn-Deutscher statt. Welche Themen gab es diesmal?
Ja, im Herbst haben wir unser strategisches Wochenende, wo wir immer für nächstes Jahr unsere Pläne machen und die Termine raussuchen. Wir werden nächstes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum feiern. Also das ganze Jahr wird in diesen Feiern geplant. Wir haben sehr, sehr viele Sachen vor. Natürlich, wir behalten unsere alten, guten Programme, wo auch immer ganz viele Leute mitmachen. Aber es wird auch viele neue Sachen geben und alles für diesen 30-jährigen Jubiläum. Aber es ist noch alles ganz frisch, weil das war nur 2 Wochen. Wir haben Pläne gemacht und wir suchen jetzt unsere Freundekreisen auf, wer Zeit hat und wo wir eigentlich mitmachen können. Also es ist noch alles ein bisschen offen, aber es wird eine sehr, sehr schöne und sehr programmreichliche nächstes Jahr werden.
Wie viele Leute waren beim strategischen Wochenende mit dabei?
Wir waren 13 Leute von den Multiplikatoren. Es war ganz gut besucht und es war eine sehr, sehr wunderschönes Wochenende. Es war sehr lustig und wir haben alles geschafft, was wir wollten machen. Also es war ganz, ganz positiv und wir haben uns ganz wohl gefühlt.
Und im Vorgespräch haben Sie erwähnt, dass Sie auch bei der Fortbildungsreihe der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen diesmal mit dabei waren. Wie hat es Ihnen gefallen oder welche Themen wurden da behandelt, die für Sie persönlich interessant waren?
Es war sehr interessant und es waren auch sehr viele Leute dabei. Das hat mich sehr gefreut. Cores hat das ganz gut organisiert alles. Also wir haben von ganz vielen Förderungen gesprochen. Wir könnten auch mitarbeiten, wir könnten auch unsere Erfahrungen austauschen und es es war ein sehr gutes Programm und es hat ein bisschen tiefer Einblick für die Arbeit von Geldern und von Abrechnungen, wo immer viele Probleme gibt. Also wir haben ein bisschen Hilfe bekommen für unsere Abrechnungen und für unsere Aufträge, dass wir das besser machen können.
Und war es dann so, dass es einen Teil gab, wo es Vorträge gab und dann einen quasi interaktiven Teil, also wo alle mitmachen mussten?
Ja, erstmal waren 3 Vorträge, aber wir konnten natürlich alles fragen. Also das war ganz, ganz gut. Und dann, wie diesen vorbei waren, dann können wir interaktiv, dann mussten wir praktisch in Gruppe uns hinsetzen. Eine Gruppe hat Abrechnungen gemacht und also wir haben verschiedene Aufgaben bekommen und dann natürlich am Ende haben wir das auch präsentiert für die anderen.
Natürlich, wenn man schon so viel Erfahrung hat wie Sie, Sie arbeiten ja Tag für Tag mit diesen Förderungen und Abrechnungen. Was war jetzt das extra für Sie? Also gab es da irgendetwas, wo Sie gesagt haben, deshalb hat es sich schon einmal mehr gelohnt, dass man dabei war?
Ja, das war von diesen Seiten interessant, dass wir die Fragen stellen könnten, was eigentlich ein bisschen problematisch ist oder was wir nicht so verstehen. Das könnten wir einfach da von diesen Leuten fragen, der das eigentlich weiß. Also das war schon gut, dass wir das nicht nur von einer Ausschreibung, sondern auch ein bisschen tiefer das bekommen haben und alle Fragen und alle problematischen Punkte haben wir besprochen und ja, jetzt können wir ein bisschen besser arbeiten und ein bisschen leichter.
Ja, und von den Förderungen und Anträgen gehen wir zu einem kreativeren Thema ein bisschen hinüber. Das Hauptprofil von GEOTU ist ja die Veranstaltungen für die Jugendlichen. Welche Programme gibt es in der nächsten Zukunft?
Ja, wir haben noch ein paar Programme für dieses Jahr. Wir haben jetzt am 29. Oktober eine Bustour. Das ist eigentlich für Jugendliche von 15 bis 20 Jahren. Und wir haben vor, dass wir mit einem Bus diese Nordostungarn und diese Gebiet ein bisschen kennenlernen. Da haben wir Kontakte aufgesucht und ja, es ist ein ganz interessantes Programm. Da können die Jugendlichen sich noch bewerben. Das ist noch offen und das ist von Montag bis Mittwoch und diese Nordostungarn fahren wir mit Bus ein bisschen rum und schauen wir da Städte an und also da kennenlernen wir eigentlich diesen Gebiet. Viele fragen noch nach, aber die Anmeldungen sind noch nicht angekommen, aber es ist begrenzt. Also wer noch sich melden möchte oder anmelden möchte, der soll schnell Anmeldung schicken, weil es ist leider begrenzt.
Gibt es noch weitere Projekte, die noch in diesem Jahr verwirklicht werden?
Ja, im November haben wir unsere außerordentliche Vorversammlung und natürlich im Dezember unser Vorsilvester. Also was das berühmteste und größte Programm ist. Die 2 Sachen haben wir noch und dann nächstes Jahr kommt unser Jubiläumjahr.
Ja, Sie sprechen es ja gerade an, nächstes Jahr 30 Jahre GEOTU. Wie wird gefeiert? Kann man darüber schon etwas wissen? Was wird für dieses Jubiläumsjahr geplant?
Ja, eigentlich, wir möchten einen Tag, wahrscheinlich im Mai oder Juni, hier in Pech für unsere Feiern machen. Das wird ein Nachmittag, wo wir eigentlich unser ganzer Freundekreis einladen möchten. Die stellen sich ein bisschen vor und ein bisschen Kulturprogramm und natürlich eine Schwabenball. Aber es ist noch alles in Planung, also kann ich noch nicht viel Sachen dazu sagen, weil wir machen gerade jetzt alles und wir planen alles jetzt. Eigentlich die ganzen Programme werden für diesen 30 Jahre so aufgebaut. Dieses Jahr fängt an im Januar mit unserem Fußballturnier und wir haben mehrere so kleinere Programme, die auch mit diesem 30-jährigen Jubiläum zusammenhängen. Also wir machen eine Ausstellung von uns in diesen 30 Jahren. Also es gibt mehrere so kleinere Programme, aber das ist praktisch, nächstes Jahr wird ein Projektjahr für diesen 30. Jubiläum.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, die 300 Jahre Geschichte verbindet. Unter diesem Motto verlief die 28. Auflage der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland. Die Veranstaltungsreihe startete am 5. Oktober mit einer Begegnung mit Studenten zum Thema Europa gestern, heute, morgen an der Eftimie Murgu Universität in Reschitz. Es folgten Ausstellungen, Diskussionen und Konzerte im Deutschen Alexander Tietz Zentrum. Mit dabei war Daniel Spataru von Radio Temeswar.
Mehrere hundert Gäste versammelten sich im Zeichen der Freundschaft und des Zusammenhalts in Reschitz. Innerhalb der diesjährigen Kulturdekade wurden mehrere Veranstaltungen der Geschichte der vergangenen 300 Jahre, seit das Banater Bergland auch mit Deutschen kolonisiert wurde, gewidmet. Der Hauptveranstalter Erwin Josef Ziegler versuchte, durch die aufgeführten Veranstaltungen die Kulturdekade als eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft darzustellen.
Die 28. Auflage der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland begann in der Deutschen Alexander-Titz-Bibliothek mit einer vielseitigen Veranstaltung. Und zwar ging es hier um die Feier von 300 Jahren erste Ansiedlung von Deutschsprachigen im Banater Bergland und nicht zuletzt auch eine Würdigung des Schriftstellers Peter Rosegger. Auch wurde im Rahmen der Eröffnung der Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland über eine besondere Persönlichkeit der Bukowiner Deutschen, der Buchenlanddeutschen. Es geht hier um den Schriftsteller, Journalisten und Kulturförderer Neubauer, der von Eduard Mohr vorgetragen wurde.
Eine Malereiausstellung von Doina und Gustav Flinka sowie Viorica Anna Farkas, alles Mitglieder des Kreises Deutsche Kunst Reschitz, wurde ebenfalls eröffnet. Viorica Anna Farkas war jahrelang Mathematiklehrerin. Wie sich diese Disziplin mit der bildenden Kunst versteht.
Alles, was bedeutet Geometrie, die Mathematik, den ganzen Tag findest alles Geometrie in Natur. Zum Beispiel Sonnenblumen, die Samen sind Fibonacci-Reihe. Und das ist eine schwere Reihe. Und das finden wir in Natur. Und sind viele, viele Dinge, was Geometrie kommt von Natur oder die Natur kommt, aber ich glaube, die Geometrie kommt von Natur. Natur und nachher Geometrie.
Im Alexander-Titz-Zentrum wurde die Atmosphäre durch Musik umhüllt. Ein Konzert unter dem Motto Musik aus der Seele für die Seele mit den Musiklehrern Stefania Vasilia Olariu und Dumitru Sascău, beide zu Gast aus Bacău, wurde den Anwesenden dargeboten. Die Kulturdekade sorgt auch für den Erhalt des deutschen Erbes im Banater Bergland. Die meisten der anwesenden Gäste finden, dass die Veranstaltung sich im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt hat. Eine schwere Frage bleibt hingegen offen, und zwar die zur Zukunft und dem Interesse der Jugend am Weiterführen der hunderte Jahre langen deutschen Geschichte im Banater Bergland.
Zwischen den 7. und 12. Oktober hat in Klausenburg das internationale deutschsprachige Studententheatertreffen unter dem Titel Vom Traum zur Wirklichkeit stattgefunden. Das Organisationsteam des deutschsprachigen Studententheatertreffens waren Mirona Stanescu und Cotto Silvio Bortolisch vom Departement für Pädagogik und Didaktik in deutscher Sprache der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften der Babesboje-Universität in Klausenburg. Teilgenommen haben 60 Studenten aus 4 Ländern und 6 Universitäten. Aufgeführt wurden Produktionen der Theatergruppen aus Deutschland, vom Hochschultheater der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg aus Novi Sad, Serbien, die Theatergruppe Punkt Neuer Satz, aus Rijeka, Kroatien, der Studentenfreien Faust, aus Temeswar, Rumänien, Deutsche Spielabteilung, aus Zagreb, Kroatien, Buschas Bande und die Internationale Theaterpädagogische Sommerakademie 2018 unter der Spielleitung von Mirona Stanescu und Cotto Silvio Bortolisch. Angeboten wurden Workshops für die Theaterspieler und Theaterfreunde. Sprecherziehung in der theaterpädagogischen Arbeit, geübt wurden Atem-, Stimm- und Sprechtechniken.
Ich bin Roland Gelfert und ich bin aus Deutschland und unterrichte Theaterpädagogik und Sprache, Sprecherziehung und bin Schauspieler und Geschichtenerzähler eigentlich. Und hier gebe ich eben Workshop für die Sprache, für die lebendige Sprache, für das kreative Sprechen, so für die Studenten hier. Interessant zu erleben, wie Studenten aus ganz verschiedenen Ländern zusammen schaffen. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung hier, wie sie so einmal sich auf alles einlassen, ganz einsteigen auf die Übungen und auf das Spielen miteinander, mit der Sprache vor allem, auch mit der Bewegung und wie sie auch miteinander so gut können. Der Workshop ist nicht so leicht zu beschreiben, man kann ihn eigentlich nur erleben. Wir spielen ganz viel miteinander, erst in der Bewegung und dann in der Sprache, auch gerade Bezug von Bewegung und Sprache und Gestik und alles, Sprachausdruck. Es geht sehr spielerisch zu und es wird ganz viel gelacht dabei.
Tränen lachen, wie bringe ich mein Publikum zum Lachen? Ein Workshop mit Temea Farago aus Ungarn. Im Workshop wurden gemeinsam Techniken erarbeitet, wie man alltägliche, nicht witzige Dialoge zur Lachnummer machen kann, damit man am Ende mit gleich zwei lachenden Augen nach Hause geht.
Ich mache an diesem Klausenburger Theaterfestival Workshops zu der Thematik, wie bringe ich mein Publikum zum Lachen, kurz genannt nur Lachseminar. Heute ist der dritte Tag des Festivals und ich würde mir wünschen, dass es noch ein Jahr lang andauert und weitergeht. So wohl fühlen wir uns alle hier und es fließen wunderbar gute Energien unter den Jugendlichen. Dieses Jahr haben wir wirklich sehr gute, talentierte Studenten aus Ludwigsburg, aus Rijeka, aus Temeswar, aus Zagreb. Alle Leute lachen gerne, auch wenn es darum geht, dass wir das Publikum zum Lachen bringen wollen. Dadurch, dass wir relativ viel in Kleingruppen improvisieren, gibt es immer Publikum, die in Lachtränen weint. Wir hatten schon mal zwei Lachanfälle gehabt im Laufe des Workshops, also damit bin ich super zufrieden. Wir arbeiten in erster Linie mit Übertreibung, mit Wiederholung und mit ein bisschen Absurden. Der Workshop heute endete damit, dass alle Spielende sich durch einen Körperteil geführt in den Raum rumgelaufen sind und dieses Körperteil auch ins Gespräch gebracht haben. Also heute am Ende hatten wir ein sprechendes Po.
Und der dritte Workshop war Tanztheater mit Pascal Schmid aus der Schweiz. Im Kurs haben die Studenten einen Einblick erhalten, welche Möglichkeiten Tanztheater in der theaterpädagogischen Arbeit anbietet. Gefeiert wurde im Rahmen des internationalen deutschsprachigen Studententheatertreffens viele runde Geburtstage. Dr. Mirona Stănescu, Leiterin des Departements für Pädagogik und Didaktik in deutscher Sprache der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg.
Das ist jetzt für mich sehr wichtig und ich bin auch sehr aufgeregt und auch sehr dankbar, dass wir das geschafft haben. Das Ganze findet tatsächlich zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Theaterpädagogik in Klausenburg statt. Wir haben die letzten 10 Jahre darauf hingearbeitet, dass Theaterpädagogik auch bekannt wird, auch etabliert wird. Es war kein leichter Weg, aber wir haben es trotzdem geschafft und wir würden es gerne auch weiterführen, indem wir vielleicht es sogar hinkriegen, einen Masterstudiengang im Bereich Theaterpädagogik und ästhetische Bildung ins Leben zu rufen. Es sind viele runde Geburtstage, die wir feiern. Zu der 10-jährigen Existenz der Theaterpädagogik in Klausenburg feiern wir noch 5 Jahre Theaterpädagogische Sommerakademie, 15 Jahre Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Das sind unsere langjährigen und tollen Partner, mit denen wir vieles aufbauen konnten. Und natürlich auch unsere lieben mittlerweile Freunde von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, die in diesem Jahr 30 Jahre Jubiläum auch feiern. Unser herzlichen Dank gilt auch allen, die dieses internationale deutschsprachige Studententheatertreffen möglich gemacht haben. Und der Hauptförderer ist die Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, der nicht nur jetzt dieses Treffen unterstützt hat, sondern auch andere kulturelle Projekte, die an unserem Department bzw. an unserer Uni stattfinden. Natürlich das Auswärtige Amt und dazu kommen noch das Deutsche Kulturforum, Östliches Europa und die Kulturreferentin für Siebenbürgen.
Die Jakob-Bleier-Gemeinschaft feiert unlängst den 25. Geburtstag. Die Gemeinschaft erinnerte sich mit einer Handvoll Interessenten an die Ereignisse und an die Aufgaben der letzten Jahre und möchte auch in Zukunft den Ungarn-Deutschen dienen. Der Vorsitzende der Gemeinschaft ist Georg Kramm. Christina Arnold vom Funkhaus Fünfkirchen stellt die Fragen.
Eigentlich offiziell 2001 im Januar wurde mein Name als Vorsitzende des Vereins eingetragen.
Heute wird 25 Jahre Jakob-Leier-Gemeinschaft gefeiert. Was ist denn die größte Leistung heute von dieser Gemeinschaft?
Dass diese Gemeinschaft noch besteht, das ist eine ziemlich große Leistung, weil was wir so bisher machen konnten, das war ziemlich beschränkt. Mit dem Sonntagsblatt hatten wir auch immer wieder materielle Schwierigkeiten, aber dass wir uns doch durchgeschlagen haben, also das halte ich für etwas.
Was ist denn, wofür dieser Verein gegründet wurde oder diese Gemeinschaft?
Diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Deutschen in Ungarn und das Hauptziel war und ist die Identitätsbewahrung der Deutschen und das ist kleine Kleinigkeit in unserer Zeit.
Welche Wege findet man denn, um diese Identität zu bewahren heute?
Vor allem, denke ich, soll man die Sprache bewahren, pflegen und beherrschen. Und das ist das Allerwichtigste, meiner Meinung nach.
Was hat denn der Verein alles getan in diesen 25 Jahren?
Bücher, die Zeitschrift Sonntagsblatt herausgegeben. Dann haben wir Konferenzen organisiert, über Volksbund, über Beziehung der Deutschen in Ungarn zu den Juden in Ungarn und dann über Jakob Leier natürlich, haben wir auch Außenkontakte gepflegt mit Interessierten aus Österreich und Deutschland und so weiter.
Wer sind denn die Mitglieder?
Die Mitglieder sind zerstreut im Lande und auch in Deutschland teilweise. Sie sind ziemlich schwer zu erfassen, aber über 500 Leute haben wir als Mitglieder noch heute zu verzeichnen.
Was hat sich verändert in diesen 25 Jahren?
In diesen 25 Jahren, ich als Vorsitzender, weil der Gründer, der Georg Rix, war maßgebend in diesem Verein. Also er hat den Verein gegründet und dann geleitet, aber als ich den Vorsitz übernahm, dann war er immer noch die Seele und derjenige, der die Prinzipien bestimmt hat. Und heutzutage, da er mittlerweile 90 geworden ist, hat er sich zurückgezogen einigermaßen und jetzt haben wir ein paar Jugendliche, die etwas anderes wollen, wie zum Beispiel im Internet. Sind wir jetzt neulich ziemlich aktiv und das ist denen zu verdanken.
Also das heißt, es gibt auch jüngere Mitglieder?
Ja, es gibt auch jüngere, nicht sehr viele. Also maßgebend sind noch immer die Älteren, also die noch etwas erlebt haben.
Sie sagen, Sonntagsblatt ist wichtig. Wie geht es damit weiter?
Das Blatt, das wollen wir natürlich beibehalten. Nur inhaltlich hat sich was geändert. Also wenn die Menschen sich ändern, also dann auch die Inhalte. Also wir wollen auch nach vorne blicken, nicht immer nach hinten.
Und die Verbreitung eventuell?
Es gibt schon so etwa 20 Leute, also Leser, also die das nur in digitaler Form erhalten möchten. Also das wird sich wahrscheinlich ausbreiten. Papierform wird sich wahrscheinlich etwas zurückziehen.
Was ist Ihr persönliches Ziel als Vorsitzender?
Dass ich einen richtigen Nachfolger finde. Das ist mein Ziel, weil mittlerweile bin ich auch schon im Rentneralter.
Und was Sie sich vorgenommen haben, das konnten Sie erreichen, was Sie seit 2001 vorgenommen haben?
Ja, also das war eigentlich, dass wir uns am Leben, dass wir am Leben bleiben. Also das war das Ziel Nummer eins, weil wir waren zunächst eine Zeit lang im Haus der Ungardeutschen. Dort konnten wir einfach nicht die Miete bezahlen. Und dann haben wir einen Unterschlupf gefunden im Heimatmuseum in Budörs. Es waren schon ziemlich schwierige Zeiten.
Und jetzt ist es besser?
Jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch dem zu verdanken, dass wir einen Vertreter im Parlament haben, haben wir durch Werbungen etwas Geld bekommen. Also vor 4 Jahren war das so etwa null und dann jetzt schon haben wir so viel, dass wir doch etwas machen können, zum Beispiel diese Feierlichkeit heute.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Erntedankfest begehen Christen immer im Herbst, wenn es gilt, Gott für die landwirtschaftlichen Erträge zu danken. In der themischen Kleinstadt Großsankt Nikolaus im rumänischen Banat ist dieses Fest ein Fest der deutschen Gemeinschaft. Gestaltet wird es von den Kindern und Jugendlichen des deutschen Kindergartens und der deutschen Abteilung der Ortsschule und umfasst einen Umzug der Dirndl- und Trachtenträger durch das Stadtzentrum. Ralukane Lepku war in diesem Jahr bei dem Erntedankfest in St. Nikolaus dabei und berichtet darüber.
In der römisch-katholischen Kirche aus Groß-St. Nikolaus findet am Morgen des 14. Oktober ein Festgottesdienst statt. Die Kinder vom Deutschen Kindergarten und die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Abteilung an der Nestor-Oprian-Gymnasialschule haben heute Dirndl und Volkstrachten angezogen und sind mit Körbchen voller Obst und Gemüse in die Kirche gekommen. Im Rahmen der Heiligen Messe soll daran erinnert werden, dass die landwirtschaftlichen Erträge Gaben Gottes sind. Gott für die Ernte danken, das machen die Gläubigen aus Groß-St. Nikolaus jedes Jahr, wenn das Deutsche Forum das traditionelle Erntedankfest veranstaltet. Unterstützt wird das Ereignis von der Stadt, von der Pfarrei und von der deutschen Schulabteilung. In diesem Jahr ist das Fest größer denn je. Ungefähr 200 Kinder und Jugendliche tragen zum guten Gelingen des Ereignisses bei, das die deutsche Gemeinschaft in den Mittelpunkt des Geschehens aus Groß-St. Nikolaus rücken lässt. Zu den Klängen der Reckerscher Blaskapelle unter der Leitung von Matthias Henschel begeben sich die Kinder und Jugendlichen, die einige Tänze vor der Kirche dargeboten haben, bis zum Platz vor dem Rathaus. Dort wartet bereits Bürgermeister Denutz Grosse auf den Trachtenzug. Angefangen von den Kindergartenkindern und bis zu den Jugendlichen führen sie gruppenweise Spiele und Volkstänze auf. Um das Geschehen haben sich Eltern, Großeltern und einfache Bürger versammelt. Die Stadt Groß-St. Nikolaus hat seit 3 Jahren eine deutsche Tanzgruppe, für die Hansi Müller zuständig ist. 13 Mädchen und 7 Jungs gehören dazu. Die Mädchen haben heute ihre traditionellen Trachten angezogen. Es sind einige neue Trachten dabei, die die Forumsvorsitzende aus Groß-St. Nikolaus, Litlinde Huhn, anfertigen ließ.
Es geht in erster Linie darum, dass die Tanzgruppe inzwischen schon seit 3 Jahren besteht. Und wir haben es vorgezogen, bei den verschiedenen Auftritten gewöhnlich Dirndl anzuziehen, weil das viel, viel einfacher ist, vor allem bei Ausfahrten und so. Aber die Mädchen haben dann gesehen, dass die anderen Tanzgruppen in anderen Ortschaften ihre eigenen schwäbischen Trachten haben. Und sie sind immer insistenter geworden, sie wollen auch ihre Trachten. Wir haben zwar einige ältere, geerbte, einzelne Stücke als Trachtenstücke geerbte, aber das hat nicht gereicht für die gesamte Tanzgruppe und dann haben wir in Form von einem Projekt Geld beantragt, Geld bekommen und wir haben uns dran gemacht, eine schwäbische Tracht anzufertigen und zwar so, wie sie in Groß-St. Nikolaus typisch war bzw. ist.
Obwohl die Volkstracht aus Groß-St. Nikolaus sehr aufwendig ist, ist Forumsvorsitzende Dietlinde Huhn gegen eine Vereinheitlichung der Volkstrachten im Banat. Wie die banatschwäbische Tracht aus Groß-St. Nikolaus hergerichtet werden muss, das erklärt Dietlinde Huhn.
Was das Spezifische ist, das habe ich mir jetzt erst so im Vergleich mit anderen Rechenschaft gegeben. Unsere Tracht ist einmal sehr kostenaufwendig in der Anschaffung. Und dann genauso kostenaufwendig bzw. zeitaufwendig in der Pflege. Denn eigentlich müsste man die Tracht für jeden Anlass frisch herrichten. Das heißt, die Unterröcke, angefangen von dem ersten Unterrock und der sogenannte Oberrock, müssen einmal gereinigt werden, denn gewöhnlich bei jedem Anlass kommen ein paar Flecken rein. Dann müssen sie natürlich gewaschen, gestärkt und das nicht nur irgendwie, sondern wenn man sie dann bügelt, dann muss der Rock stehen bleiben. Also er darf nicht umkippen, er darf nicht einklicken. Dann wird der erste Unterrock und auch der Oberrock in Falten gelegt und zwar in einer Prozedur mit ganz dünnen Stöcken, je 1 Meter lang und für einen Rock braucht man etwa 100 Stöcke.
Bei Bei ihrem Auftritt in Groß St. Nikolaus anlässlich des Erntedankfestes tragen nun die Mädchen ihre banatschwäbischen Trachten. Die Tänzer vor dem Rathaus erfreuen die Augen der Schaulustigen, die sich dort eingefunden haben. Auch Bürgermeister Danutz Groza ist von dem Geschehen begeistert. In Groß St. Nikolaus spielt die Schule eine bedeutende Rolle, was das Fördern der deutschen Bräuche und der deutschen Sprache angeht. Mit anderen Worten, die Kinder der deutschen Kindergarten- und Schulabteilung sind die Hauptakteure der deutschen Veranstaltungen. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb am Nachmittag des Erntedankfestes im Gebäude des Forums die deutschsprachigen Unterrichtenden die beliebte Rallye Groß St. Nikolaus im Herbst für die Schüler veranstalten. Dabei gilt es, Spaß zu haben, Deutsch zu sprechen und spielerisch neue Sachen dazuzulernen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Werte Damen und Herren, die deutsche Gemeinschaftssendung, die Oktoberausgabe des Funkmagazins endet hier. Ich bin Gabi Mese von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern einen angenehmen Herbsttag. Auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.